Herr Bruder Sonne ist natürlich eine ehrfürchtige Anrede, während bei Schwester Mond spürt man, da lässt er alle Floskeln weg. Als Franziskanerin freue ich mich über jeden, der Franz von Assisi toll findet, egal auf welchem Weg er zu ihm kommt. Ich bin eigentlich immer mehr davon überzeugt, dass er sich nur als Sprecher für alle lebendigen Wesen gesehen hat. Es geht hier darum, dass wir Menschen aus unserer Überheblichkeit und den Folgen, sprich Klimawandel und auch Klimakatastrophen, endlich die richtige Schlussfolgerung ziehen.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns mit dem Umweltmanagement bei den Elisabethinen beschäftigt, weil es im Hier und Jetzt ganz konkrete Maßnahmen braucht, damit wir auch in Zukunft noch auf einem belebten Planeten leben können. Für uns Elisabethinen steckt hinter der Bewahrung unserer Erde aber auch ein größerer Gedanke: unsere Mitverantwortung für die großartige Schöpfung, von der wir ein Teil sein dürfen. Diesem Gedanken möchten wir uns heute widmen und haben auf ein großartiges Stück Weltliteratur zurückgegriffen, das unser Ordenspatron, der heilige Franz von Assisi, vor genau 800 Jahren geschrieben hat, den Sonnengesang. Und wir haben dazu eine Frau in unser virtuelles Podcaststudio eingeladen, die sich ganz intensiv mit diesem Lied und seinem Autor beschäftigt hat. Liebe Schwester Theresia Wittemann, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Grüß Gott miteinander.
Schwester Doktorin Theresia Wittemann ist eine Frau, die Glauben, Bildung und gelebte Spiritualität auf beeindruckende Weise verbindet. Geboren 1965 in München, trat sie 1986 in die Kongregation der Dillinger Franziskanerinnen ein. Nach ihrer Profess studierte sie Germanistik, klassische Philologie und Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und promovierte 1997 in neuerer deutscher Literatur. Ihre akademische Laufbahn führte sie zunächst in den Schuldienst und später in die Erwachsenenbildung. Heute ist sie persönliche Referentin des Bischofs von Augsburg mit den Schwerpunkten Ökumene und interreligiöser Dialog. Schwester Theresia ist auch Autorin. In ihrem Buch »Beten unter Bäumen« verbindet sie die Spiritualität des heiligen Franz von Assisi mit der heutigen Sehnsucht nach Naturverbundenheit und innerer Einkehr. Und in ihrer Freizeit findet sie selber gerne Ausgleich beim Lesen und beim Radfahren. Liebe Schwester Theresia, auch von mir ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast.
Grüß Gott.
Ja, wir haben es eben gehört, dass Sie sich bereits intensiv mit dem Leben des heiligen Franziskus auseinandergesetzt haben. Mich würde aber interessieren, können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal mit dem Sonnengesang in Berührung gekommen sind?
Also ein unmittelbar eindrückliches Erlebnis hatte ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe den Sonnengesang erst als Erwachsene kennengelernt, nämlich erst als ich mit Franziskanerinnen in München zusammengetroffen bin. Dessen bin ich mir sicher. Also es war bestimmt nicht im Religionsunterricht oder im Deutschunterricht irgendwie Thema, was ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich komisch finde. Aber es ist so. Also nur über die Franziskanerinnen habe ich den Sonnengesang kennengelernt.
Und Schwester Helena hat es ja schon erwähnt, der Sonnengesang wird heuer oder ist heuer 800 Jahre alt geworden. Würden Sie sagen, dass dieser Text für die heutige Zeit eine Aktualisierung bräuchte, damit die Menschen ihn verstehen, oder kann man ihn so lesen, wie er damals geschrieben wurde?
Also ich denke schon, dass man ihn so lesen kann, wie er geschrieben wurde. Es kommt natürlich immer auf die Übersetzung drauf an. Also Franziskus hat ja in altumbrischem Dialekt geschrieben. Der Sonnengesang ist sozusagen einer der ersten Texte auf Italienisch. Vorher war ja Latein eigentlich die Sprache der Römer. Und das Italienische war so eine Volkssprache, die kaum verschriftlicht wurde. Und die ersten Texte, die man aus dieser Sprache hat, sind eben die von Franziskus. Was ich sehr wichtig finde jetzt für die heutige Zeit, ist, dass man sich möglichst nahe mit der deutschen Übersetzung an die italienische angleichen sollte. Und zwar, was die Geschlechter der Gestirne oder überhaupt der Wesen, die Franziskus in seinem Sonnengesang benennt, anbetrifft. Also ich kann vielleicht mal das Deutlichste vorlesen, so aus den ersten drei Strophen, wo einfach das italienische Wort maskulin ist und das deutsche feminin, also weiblich. Und es ganz gut tut, wenn wir uns an die männliche Form, die Franziskus verwendet hat, wenn wir uns auf die einlassen können, weil wir dann natürlich näher an dem sind, was er mit dem Text auch sagen wollte. Also Sie können das einfach jetzt gleich mal hören. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz, von dir, Höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Also hier wird ganz deutlich, die Sonne, italienisch il sole, wird eben mit Bruder angesprochen. Und dieses Herrn, Bruder, Sonne ist ganz wichtig, weil das dieses französische Wort Monsieur schon aufgreift. Messer hieß es damals, also so ähnlich wie unser Tafelbesteck. Mhm. Und also Herr, Bruder, Sonne ist natürlich eine ehrfürchtige Anrede, während bei Schwester Mond spürt man, da lässt er alle Floskeln weg und spricht einfach das Gestirn der Nacht unmittelbar an. Also es ist eine andere Wahrnehmung, finde ich, wie wenn man von Schwester Sonne und Brudermond spräche, weil wir ja wissen, für Franziskus war es jetzt erstmal wichtig, die Sonne ist das Gestirn, durch dessen Licht wir überhaupt leben. Also überhaupt das Leben auf der Erde ist von dem Sonnenlicht abhängig, während der Mond sein Licht wiederum von der Sonne bekommt und uns vielleicht schlaflose Nächte bereitet, aber sonst nicht so viel Einfluss hat wie Bruder Sonne.
Ich habe lustigerweise gerade vor mir eine Übersetzung liegen, die es genau umgekehrt macht. Also so wie Sie es angesprochen haben, dass man es eigentlich nicht übersetzen sollte, wo nämlich steht eben Schwester Sonne und Bruder Mond. Woher kommt diese Übersetzung? Ist das dann einfach, weil man sich im Deutschen leichter tut, das zu lesen? Oder was glauben Sie?
Also ich glaube, ich unterscheide da jetzt immer, wenn ich so eine Übersetzung sehe, dann denke ich mir, aha, 80er Jahre. Also man kann das richtig zeitlich ein bisschen einordnen. Was ich jetzt vorgelesen habe, ist der Sonnengesang aus den franziskanischen Quellenschriften. Und da hat man sich in den 2000ern bis 2009 intensiv mit allen Texten, die man von Franziskus hat, befasst. Und das ist die erste wissenschaftliche, historisch-kritische Ausgabe. Und dass sich damals die Brüder, es waren, glaube ich, hauptsächlich Brüder, ich habe noch keine Frau, also zumindest bei den Herausgebern keine Frau gelesen, dass sie sich dafür entschieden haben, sich an das Italienische anzugleichen, hat sicher auch damit zu tun, dass es bewusst um die Nähe zu Franziskus und zu dem eigentlichen Text gehen sollte, der natürlich dann im Deutschen erstmal etwas überraschend ist, aber eben gerade aus den Überraschungen lernt man ja. Während die Texte bis dahin natürlich erstmal den Inhalt wiedergeben wollten und ich glaube, dass sich die Übersetzer bis in die 1980er Jahre gar keine Rechenschaft darüber gegeben haben, weil die ja immer übersetzt haben, dass es im Deutschen grammatikalisch stimmt. Mhm. Während wir auch bei anderen Werken, ich denke da bloß an Dostojewski oder so, da gibt es ja inzwischen auch Übersetzungen, die bewusst die russische Originalsprache so ein bisschen durchleuchten lassen. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Also spirituell gibt es einem tatsächlich mehr Möglichkeiten, die Gedanken zu vertiefen.
Und in dem Text, den Sie jetzt uns vorgelesen haben, kann man da sagen, verschafft Franziskus der Sonne einen besonderen Stellenwert oder besonderen Platz im Gegensatz jetzt zum Mond?
Auf jeden Fall. Also ich meine, dass die lateinische und damit auch die italienische Sprache und alle romanischen die Sonne als männlich betrachtet haben, liegt natürlich an der Wahrnehmung der Menschen. Also wir wissen ja, jenseits der Alpen ist es einfach heißer, dass inzwischen durch den Klimawandel auch wir das erfahren, ist natürlich was anderes. Aber die Sonnenanbetung ist eine orientalische, ist ein orientalisches Phänomen. Und dass es in Ägypten auch mal eine Zeit lang gab unter dem Pharao Echnaton, wo wirklich Aton, also die Sonnenscheibe, der einzige Gott sein sollte. Er hat sich ja nicht durchgesetzt. Nach seinem Tod wurden die anderen Götter wieder rausgeholt. Das hat garantiert mit der klimatischen Wahrnehmung der Menschen zu tun und dann natürlich auch mit dem kulturellen Erbe. Und bei den Germanen war der Mond einfach auch ein sehr wichtiges Gestirn. Da weiß ich zu wenig, wie das für die Religion bedeutungsvoll war, aber die Germanen hatten ja auch Priesterinnen, die speziell auch den Mond angebetet beziehungsweise von der Stellung des Mondes auch Rückschlüsse auf die Zukunft oder so gezogen haben. Also es ist einfach ein kulturelles Phänomen, das auf klimatischen Erfahrungen beruht, würde ich mal sagen.
Damit ist er eigentlich auch die deutsche Übersetzung des Titels, also Sonnengesang, legt das ja nahe, was Sie hier gerade erklärt haben auch, dass die Sonne so einen wichtigen Stellenfaktor hat. Im Originaltitel kommt das gar nicht so stark herüber.
Ja, also der erste Titel ist auch kein italienischer, sondern ein lateinischer gewesen, soweit ich informiert bin. Und da hieß es einfach Laudes Creaturarum. Also Laudes sind die Lobpreisungen. Als Ordensleute kennen wir das als Morgengebet. Also man sagt heute noch, ich gehe jetzt in die Laudes, also zu dem Morgengebet, zu den Lobpreisungen. Und dieses Creaturarum ist einfach der Genitiv Plural der Geschöpfe, also die Lobpreisungen der Geschöpfe ist der ursprüngliche Titel. Im Italienischen wird es dann meistens als Cantico delle Creature übersetzt, also als Gesang der Geschöpfe. Und ich weiß nicht, wer im Deutschen dieses Wort Sonnengesang erfunden hat. Ich glaube, es waren bestimmt die ersten Übersetzer, die das so gebildet haben. Aber natürlich ist es weder der Gesang der Sonne selber, noch ist es ein Gesang, der sich an die Sonne richtet. Also der deutsche Titel ist grammatikalisch, ich bin ja eben Germanistin, etwas problematisch. Ich würde mal sagen, der Aton-Hymnus von Echnaton in irgendeiner ägyptischen Sprachphase käme diesem Begriff Sonnengesang am nächsten. Also weil man da eher wir sind ja eher versucht, Gesang an die Sonne zu denken, wenn man den Text nicht kennt. Und das ist es ganz und gar nicht. Also noch dazu wird einfach die erste Strophe unterschlagen, weil da ist ja ganz klar der Gebetsimpetus, höchster, allmächtiger, guter Herr. Das ist klar, an wen sich das richtet. Und ich glaube auch, wenn Christus nicht genannt ist, kann man vielleicht an manchen Dingen doch erkennen, dass es ein christlicher Text ist. Aber das ist schon eine spannende Frage.
Es ist ja jetzt nicht nur der Titel, wie Sie sagen, ein bisschen irreführend, was es ja auch, sag ich mal, so in den Medien gibt. Auch so in bestimmten Filmen sieht man, also wird dieser Gesang vertont und dann sieht man Franziskus glücklich über Wiesen rennen oder eben die Musik ist sehr erhebend, sehr glückerfüllt, sage ich jetzt mal. Das scheint ja nicht so gewesen zu sein, als Franziskus das geschrieben hat oder nicht seine Intention eigentlich.
Tatsächlich ist es so, dass dieser Gesang entstanden ist unter ganz und gar unromantischen Umständen. Franziskus war schwerst krank, also wirklich mit multiplen Krankheitsbildern belastet. Er war blind, also er hat eben auch die Schönheit der Schöpfung gar nicht gesehen und er war schon über Jahre hin blind. Und ja, es ist furchtbar, wenn man das sagen muss, aber er lag auf dem Boden in einer Hütte und war mehr oder weniger sich selber überlassen, also die Brüder und die Schwestern. Er war wohl in der Nähe von San Damiano bei den Schwestern der heiligen Clara untergebracht. Die haben sich natürlich um ihn gekümmert, so wie sie es konnten, aber die meiste Zeit des Tages lag er da auf der Erde und laut den Quellen haben ihm hauptsächlich Mäusegesellschaft geleistet, die natürlich über ihn hinweggesprungen sind und ihn vielleicht, ich weiß es nicht, ob Mäuse das machen, auch angeknappert haben. Also eine Szenerie, die gegensätzlicher nicht sein könnte zu dem, was dann das Gedicht selbst besingt. Also es war absolutes Kopfkino, wenn man so will, was Franziskus da macht. Im Gebet einfach die ganze Schöpfung, die er kennt, die er liebt, sich vor sein geistiges Auge zu holen und sie einzuladen, mit ihm den Schöpfer zu preisen. Dass da eine ungeheure innere Überwindung dazu gehören würde, ich sage jetzt mal für jeden normalen Menschen, ist, glaube ich, auch klar. Ob Franziskus sich da so überwinden musste, weiß ich nicht. Also das ist sein Geheimnis. Auf jeden Fall im Frühjahr 1225, als dieser Text entsteht und wahrscheinlich über mehrere Tage, vielleicht auch Wochen. Die achte und die neunte Strophe sind laut den Quellen sowieso später erst hinzugefügt worden. Da war Franziskus auch noch mit Schmerzen beschäftigt, die er erst im September 1224 auch bekommen hat, durch dieses mystische Erleben der Stigmatisation. Also es gibt ja immer wieder auch Forscher, die das in Frage stellen, ob diese Stigmatisation tatsächlich körperlich sichtbar war. Ich persönlich bin davon überzeugt, ist vielleicht auch ein Stück weit Glaubenssache, aber ich könnte mir denken, dass Franziskus, der in seinem zweiten Lebensabschnitt, der ja der entscheidende war, also er ist 44 geworden und so mit 21, 22 setzt man seine Bekehrung an, dass dieser Lebensabschnitt ganz und gar Christus zentriert war und er war im Herbst 2024 in einer persönlichen Glaubenskrise und hat durch diese Stigmata, durch die Wundmale Christi und die damit einhergehende Vision wieder Kraft und Mut und Zuversicht geschöpft, obwohl er eben ja gezeichnet war im wahrsten Sinne des Wortes. Also das mal so grob skizziert, wie es Franziskus da ging. Also ich denke schon, dass er seit diesem Erlebnis 1224 fast nur noch die Sehnsucht hatte, mit Christus ganz vereint zu sein. Und er ist ja dann im Oktober 1226 auch verstorben.
Sie haben jetzt den heiligen Franziskus als sehr, also tiefstgläubigen Menschen dargestellt. Sehr oft habe ich den Eindruck, wird er ein bisschen verklärt dargestellt, so eher als der Naturliebhaber in Szenen mit dem Wolf oder mit Vögeln, die auf den Ästen sitzen und herunterzwitschern, wo der Glaube vielleicht weniger in den Vordergrund gerückt wird. Und damit macht man den Franz von Assisi auch zum Patron des Naturschutzes vielleicht oder zum Patron der Natur und zum ersten Naturschützer der Menschheitsgeschichte vielleicht. Ist das zu kurz gegriffen aus Ihrer Sicht?
Also ich würde jetzt mal sagen, als Franziskanerin freue ich mich über jeden, der Franz von Assisi toll findet, egal auf welchem Weg er zu ihm kommt. Und ich meine, es ist ein sehr niederschwelliger Zugang, aber deswegen muss der nicht schlecht sein. Ich denke, es kann auch so ein Türöffner sein, erstmal stutzig zu werden und sich zu fragen, Tag des Tierschutzes, 4. Oktober, warum eigentlich und ausgerechnet im Herbst und so. Und wenn man dann draufkommt, dass das der Todestag von Franz von Assisi war und ja, dass es jetzt doch, glaube ich, schon 50 Jahre her ist, dass er zum Patron des Naturschutzes ernannt wurde, dann hat man zumindest mal den Fuß in der Tür und vielleicht interessiert einen der Mensch auch noch mehr. Also ich glaube, dass gerade auch dieser Sonnengesang ein sehr zugänglicher Text ist, wenn man jetzt einfach mal nur den Inhalt anschaut und garantiert viele aufgeschlossene Leute, egal welchen Alters, also auch für Kinder und Jugendliche ist er, glaube ich, schon zugänglich, einfach diese Bilder genießen können, die Franziskus hier vorstellt. Und wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man schon drauf, dass es eben ein Gebet ist, das hier den einzelnen Gestirnen und auch der Schwester Mutter Erde und den Elementen bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Und ich glaube, dann kann man schon sich wirklich auch persönlich mit dem Text auseinandersetzen. Schön ist, dass man dazu nicht unbedingt jetzt irgendwelche Erklärungen braucht. Und das Gleiche gilt ja auch für die Vogelpredigt, die Sie angesprochen haben, also die Fioretti, die Geschichten aus der Drei-Gefährten-Legende und viele andere, die von Franziskus erzählt werden, sind einfach schöne Geschichten zuerst mal. Und das ist, finde ich, nicht zu unterschätzen in unserer Zeit, die an schönen Geschichten vielleicht gar nicht mehr so reich ist. Und der Wolf von Gubbio, den würde ich jetzt tatsächlich in eine andere Kategorie nehmen, weil dazu gehört schon ein besonderer Wagemut, also wenn nicht sogar fast so das Gefühl, was mich jetzt beschleicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde mich einem Wolf nähern wollen, da hätte ich unheimlich mit Angst zu kämpfen. Und dass Franziskus das nicht hat, ist schon was ganz Besonderes. Also dass er dann die Stadt Gubbio, die er vor dem Wolf ja eigentlich retten sollte, so weit bringt, dass die bereit ist, dem Wolf zu füttern, also ihn quasi als entferntes Haustier außerhalb der Stadt auch zu versorgen, dass er die so weit bringt, bedarf sicher auch viel Überzeugungskraft. Aber diese Nähe zu einem Raubtier, ja, da schnaufe ich innerlich durch, muss ich sagen. Also das, wenn man da drüber stolpert, dann, glaube ich, merkt man, da mit diesem Mann muss irgendwie noch mehr los sein als jetzt nur dass er die Vögel auf sich hat sitzen lassen oder so.
Sie haben vorhin auch anschaulich erläutert, wie es dem heiligen Franz eigentlich nicht gut ging in der Zeit, in der er den Sonnengesang geschrieben hat. Mich würde interessieren, wie ist denn da die Überlieferung entstanden? Also es war in dem Sinne nicht eine Ruhmeszeit, als er so krank war, dass dieser Text bis heute für uns erhalten geblieben ist.
Also er konnte ja selber nichts aufschreiben. Ich meine, wir haben relativ viel Autographen, also handschriftliche Zeugnisse von seiner Hand. Aber zu dem Zeitpunkt war er ja nicht mehr in der Lage, weil er eben blind war. Ich denke, er hat auch nicht immer einen Bruder neben sich gehabt, wie das die schönen, frommen Buchmalereien auch zeigen, der dann so quasi jedes Wort von seinen Lippen aufgeschrieben hat, sondern er hat es memoriert. Also man weiß ja, dass gerade die Menschen, die wenig auf Bücher und schon gar nicht auf Smartphones und Internet zurückgreifen können, ihr Gedächtnis schulen und dann sich sehr viel merken können. Und das war auch im Mittelalter noch gang und gäbe, weil die wenigsten ja überhaupt lesen und schreiben konnten. Und das heißt, er hat an dem Text innerlich gearbeitet, vielleicht hat er ihn vor sich gesprochen und sicher hat er ab einem bestimmten Punkt dem Bruder oder der Schwester, die da kam, um ihn zu pflegen, um ihm Essen und zu trinken zu bringen, davon erzählt. Und sobald er fertig war, also spätestens nach der siebten Strophe, da schreiben eben die Quellen, hat er dann auch Brüder kommen lassen und hat ihnen den Text beigebracht. Also die haben ihn vermutlich auch mündlich von ihm gelernt und hat sie dann zum Predigen geschickt. Also es soll ganz am Anfang auch schon eine Melodie entstanden sein, die aber leider verloren gegangen ist. Also seitdem wird ja der Sonnengesang in allen Sprachen der Welt auch immer wieder neu vertont. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir wüssten, wie diese ursprüngliche Melodie gewesen ist. Also die Verschriftlichung des Textes, die ist erst relativ spät. Ich denke mal, erst im Zuge der Heiligsprechung hat da eingesetzt, weil man dann ja angefangen hat zu sammeln, was man konnte.
Die Melodie haben wir jetzt zwar nicht mehr, aber den Text haben wir. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die siebte Strophe dieses Sonnengesangs. Die ersten drei haben wir ja schon gehört. Könnten Sie uns vielleicht noch die vierte bis siebte Strophe noch vorlesen?
Ja, gerne. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest. Und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.
Und da sind wir ja wieder ganz am Kern dessen, was wir heute als Schöpfungsverantwortung auch bezeichnen, würde ich sagen. Also unsere Mitverantwortung für den Planeten, für die gesamte Schöpfung, in der wir leben und von der wir Teil sind.
Ja, ganz bestimmt. Also, und da könnte eigentlich diese siebte Strophe auch nochmal so ein Inspirationsmoment sein, weil in den franziskanischen Quellen eben zum Beispiel eine Anmerkung ist, dass es statt Schwester Mutter Erde auch Herrin Mutter Erde heißen könnte. Das ist im Italienischen vielleicht auch durch die verschiedenen Abschriften etwas abgeschliffen worden, also Sora Madre Terra und dann Signora Madre Terra. Sind einfach nur ein paar Buchstaben mehr, aber würden natürlich, so schreiben die Herausgeber, schon Sinn ergeben, weil wir ja schon gehört haben, dass Bruder Sonne auch mit dem Titel Herr, also Messer, angesprochen wird. Und dann hätte man auch so diese erste Fassung des Sonnengesangs irgendwie rund, indem man zuerst die lichtspendende Sonne, die also die Macht hat, Leben überhaupt zu erwecken, und die Herrin Erde, die dieses Licht aufnimmt und es umwandelt und damit Leben hervorbringt, die würden dann sozusagen den Rahmen bilden. Und das finde ich sehr spannend. Also wir haben ja leider Gottes die Erde eher zu unserer Sklavin gemacht und sind immer noch sehr weit davon entfernt, sie als Herrin mit Ehrfurcht und Respekt zu behandeln.
Das war jetzt auch gerade bei mir ein Gedanke, ist da nicht ein gewisser Widerspruch auch zur Schöpfungsgeschichte in Genesis 1 in diesem Sonnengesang drinnen, wenn man, was wir ja lange so gelernt haben, wir uns als Menschen als die Herrscher über die Schöpfung auch bezeichnen.
Ja, und es sind tatsächlich immer die Übersetzungen, die einem da die Fußangeln stellen, weil heute ja die Bibelübersetzungen bewusst von dem Begriff Herrschen Abstand nehmen, also eben dieser Auftrag Gottes nicht mehr heißt, mach dir die Erde untertan. Die erste deutsche Übersetzung war wirklich so, also geht ja auf Luther zurück, und du sollst die Erde beherrschen. Heute spricht man viel eher von Verwaltung, also Verwaltung nicht im bürokratischen Sinn, sondern Verwalter der Erde sein, Hüter der Erde sein, auch pflegende Eigenschaften kommen da zum Tragen. Und das zeigt schon, dass wir eigentlich drum ringen müssen, wie ist denn das hebräische Original zu verstehen? Auch Martin Buber ist da für mich immer so die erste Quelle, wenn ich wissen will, wie würde jetzt ein Jude bestimmte Bibelstellen interpretieren, weil er ja doch im Deutschen versucht hat, ganz nah an das alte Hebräisch heranzukommen. Und das Gleiche gilt eben dann auch für den ersten Schöpfungsbericht, für den zweiten und dann den Sonnengesang. Also ich glaube, da könnte man noch viel Gemeinsamkeiten und eben auch Unterschiede feststellen. Tatsache ist, dass Franziskus ein Hörer des Wortes war. Also er hat wohl Abschriften von einzelnen Evangelientexten gehabt. Später vielleicht besaß die Brüdergemeinschaft auch ein Evangeliar, also nur mit reinen Evangelientexten, aber ganz bestimmt nicht eine Bibel, wie sie heute auf jedem Schreibtisch steht, wo man einfach mal kurz blättert oder gar im Internet, dass man einfach die Software hat, die einem sofort die passende Bibelstelle sucht. Und ich glaube, dass dieser elementare Zugang zur Mutter Erde von jemand, der 20 Jahre obdachlos gelebt hat und hauptsächlich sich in Wäldern oder eben unter Bäumen, auch bei Lichtungen und so weiter aufgehalten hat, dass der eine andere Erfahrung macht, weil er auch die Jahreszeiten sehr viel elementarer miterlebt. Also ist, glaube ich, noch was, wo man viel entdecken könnte.
Sie haben jetzt vorhin auch das Stichwort gebracht, Hüte der Erde. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass wir Menschen in den letzten Jahrhunderten eher schlechte Hüte der Erde sind oder waren und ja uns jetzt auch mit dem Klimawandel auseinandersetzen müssen. Was finden Sie, was könnte der Sonnengesang für eine praktische Konsequenz sein für uns? Oder was für eine praktische Konsequenz könnten wir daraus ziehen aus diesem Text, bezogen auf Klimaerwärmung, Klimaproblematik?
Ja, also ich glaube, dass das Papst Franziskus, der jüngst verstorben ist, in einer unnachahmlichen Art schon gemacht hat. Also er hat ja seine Enzyklika nicht umsonst mit den beiden Anfangsworten dieses Cantico delle Creature überschrieben, und auch alle, die ihm da hilfreich zur Seite standen. Man weiß ja, dass es auch eine ganze Autorengruppe war. Die waren inspiriert, ganz klar, vom Sonnengesang des heiligen Franziskus. Und sie haben auch deutlich gemacht, dass die Klage der Erde, so formuliert es ja der Papst, nicht von der Klage des Menschen getrennt werden darf. Also das Ökologische darf nicht vom Sozialen abgekoppelt werden. Und es wäre fatal, wenn gerade wir Europäer, die wir uns eben die letzten Jahrhunderte wenig um die Mutter Erde gekümmert haben und erst im 20. Jahrhundert den Kunstdünger erfunden haben, um eben die Erde immer noch besser ausbeuten zu können. Wenn wir jetzt dazu übergingen, zu sagen, jetzt ist uns aber die Erde wichtig und die Menschen, die auf ihr leben, die auf die können wir verzichten. Also es gehört einfach alles zusammen. Deswegen glaube ich, dass auch schon Franz von Assisi, als er dann mit dem Sonnengesang so in der ersten Fassung fertig war, gemerkt hat, dass da noch was fehlt. Und zwar bestimmte Haltungen, die man eigentlich als Mensch, als das einzige Wesen, das jetzt wirklich nicht instinktgebunden ist, sondern sich in Freiheit sowohl für das Gute wie für das Böse entscheiden kann und damit auch für das Bewahren der Schöpfung oder eben für die Ausbeutung der Schöpfung entscheiden kann, dass man da noch was braucht, bestimmte Haltungen eben, die für die zu bitten, also im Gebet zu bitten, nicht verkehrt ist. Und vielleicht kann ich dann jetzt hier auch die 8. Strophe gleich mal vortragen. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Also gerade dieses letzte Wort deutet ja auch darauf hin, dass die Krönung durch Gott geschieht und nicht durch uns selbst. Also wir sind nicht Krone der Schöpfung. Wir werden allenfalls belohnt, wenn wir uns evangeliumsgemäß verhalten, um das mal auf den Punkt zu bringen.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass dieser Text gut lesbar ist, eigentlich für alle Altersgruppen und dass man vieles schon herauslesen kann, direkt, wenn man es liest. Aber gibt es Aussagen in diesem Text, in diesem Sonnengesang, wo Sie sagen würden, das ist vielleicht eher ein bisschen versteckt, das ist nicht beim ersten Mal Lesen gleich ersichtlich für einen Leser, eine Leserin?
Ja, also ganz sicher das, was wir vorhin über die verschiedenen grammatischen Geschlechter gesagt haben, das muss man nicht am Anfang, aber wenn man sich mit dem Text wirklich auseinandersetzt, dann bereichert einen auch so ein Gedanke, was ganz sicher auch vergessene Aussagen sind, die eigentlich im Text vorausgesetzt werden oder Perspektiven, die im Mittelalter vielleicht noch üblich waren, aber uns heute verloren gegangen sind, betreffen zum Beispiel das Phänomen, warum die Tiere nicht vorkommen. Also ich habe in der Vorbereitung auch in der Recherche für mein Buch hauptsächlich gelesen in der Literatur, ja, es ist seltsam, die Tiere hat Franziskus nicht genannt. Und ich habe eigentlich, so viel ich weiß, keine Erklärung dafür gefunden und habe mir dann selber immer überlegt, woran liegt es? Also wenn man von dem lateinischen Titel Laudes Creaturarum oder auch dem italienischen Cantico Delle Creature ausgeht, dann ist da ja im Titel schon drin, dass dieses Gebet von allen gesprochen wird, die sich als Geschöpfe wahrnehmen. Das heißt, Franziskus ist jetzt nicht als Mensch einer, der das Gebet erfindet um das ein typisch menschliches Kommunikationsmittel werden zu lassen, wie man eben seinen Schöpfer anspricht, sondern ich bin eigentlich immer mehr davon überzeugt, dass er sich nur als Sprecher für alle lebendigen Wesen, also für alle Wesen, die eben Laute von sich geben, gesehen hat. Und das würde dann eben auch die Vogelpredigt und die Begegnung mit dem Wolf von Gubbio, dann die vielen Szenen, in denen er auf dem Markt Lämmer, die verkauft werden sollen oder die zum Schlachten geführt werden, frei bittet. Also er hat ja meistens kein Geld dabei, um sie frei zu kaufen, aber er bittet so lang, bis der Händler entweder selber klein beigibt oder bis ein anderer Passant sagt, ja, ja, also dann kaufe ich es dir eben ab und dann schenke ich es dem Bruder Francesco, damit der mehr oder weniger Ruhe gibt oder vielleicht auch, damit ich was Gutes tue. Also diese Idee, dass Franziskus sich als Mensch nicht nur nicht als Krone der Schöpfung gesehen hat, sondern nicht mal als ein besonderes Geschöpf. Das wäre vielleicht was, was man jetzt noch in den Quellenschriften vertiefen könnte. Also vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass man auch diese Liturgie, die ja in der Kirche seit 2000 Jahren vorherrscht, dass Jesus für die Erlösung des Menschengeschlechts gestorben ist, um das mal ein bisschen altertümlich auszudrücken. Vielleicht müssten wir sagen, Jesus ist zur Erlösung der Schöpfung gestorben. Um deutlich zu machen, es geht hier darum, dass wir Menschen aus unserer Überheblichkeit und den Folgen, sprich Klimawandel und auch Klimakatastrophen, endlich die richtige Schlussfolgerung ziehen, nämlich zu kapieren, dass wir ein Teil der Schöpfung sind, dass wir ohne die uns umgebende Schöpfung, und zwar um quasi alles, das organische Leben und das anorganische Leben, dass wir ohne das nicht leben könnten. Und dass Gott eben uns nicht herausgehoben hat, sondern hineingebettet hat, um das mal so ein bisschen auszudrücken. Also das ist sicher eine versteckte Aussage, würde ich mal meinen. Aber eine, der man auf den Grund gehen kann.
Und ich glaube auch eine sehr wichtige Aussage, eine sehr schöne Aussage. Ich bin ganz fasziniert, was Sie uns da alles zeigen, was in diesem Text versteckt liegt. Und ich glaube, da wird in Zukunft auch noch viel weiter geforscht werden oder aufgedeckt werden, was da drin liegt. Ich würde gerne mit einer letzten Frage abschließen, die unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen. Nämlich wäre die Frage an Sie, was inspiriert Sie in Ihrem Leben?
Also tatsächlich sind es natürlich die Texte der Bibel, dann auch die franziskanischen Quellenschriften und ja, sehr viele spirituelle Lehrerinnen und Lehrer. Also ich habe mir ja den Namen Theresia selbst gewählt, nach Teresa von Avila. Und auch das ist ein ganzer Kosmos, der sich da auftut, wenn man sich in ihre Schriften vertieft. Immer mehr merke ich jetzt, so im Alter, dass tatsächlich das erste Buch der Offenbarung, nämlich die Schöpfung selbst, die man ja unmittelbar versteht, ohne lesen und schreiben lernen zu müssen, in ihrer Schönheit und auch in ihrer Zerbrechlichkeit für mich eine sehr große Inspirationsquelle ist. Also auch insofern, als es die Beziehung zu Gott immer wieder neu befruchtet. Also gerade die Schönheit des ganz Kleinen, des Unscheinbaren, das ist mir erst in den letzten 5, 6 Jahren so richtig aufgegangen und liegt vielleicht auch, wenn ich was Biografisches dazufügen darf, darin, wenn der eigene Körper nicht mehr fraglos funktioniert, sondern plötzlich die Zerbrechlichkeit sichtbar wird und man eben öfter zu Ärzten gehen muss, dann spürt man selber, Und mir ging das ganz, ja, zum Teil auch krass so, dass ich gemerkt habe, hoppla, das Leben ist endlich und jetzt muss ich auch schauen, wo setze ich meine Prioritäten. Und alles, was zerbrechlich ist, ist in gewisser Weise auch besonders kostbar. Und deswegen bin ich da jetzt gerade dabei zu entdecken, wie das Zerbrechliche geschützt werden kann. Also meine eigene Gesundheit und auch alles, was ich um mich herum als zerbrechlich erlebe. Auch der Verlust von Menschen, die sterben, gehört ja da auch mit dazu. Also von daher ist auch der Sonnengesang mit seiner letzten Strophe, mit dem Lob Gottes für die Schwester tot, also da haben wir das gleiche Phänomen, für mich immer wichtiger. Das kann ich einfach so sagen und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren noch vertieft.
Ja, liebe Schwester Theresia, herzlichen Dank. Danke für diese tiefen Einblicke in einen 800 Jahre alten Text und in Ihre Gedanken zu diesem Text.
Gern geschehen.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.